Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Einmal um den Tisch rumspringen oder ein Liedli singen oder barfuß in Schnee rausstehen, wenn es den Schnee hat. Was man alles muss machen, wenn man ein Brotstückli im Fondue Gaclan plötzlich verliert, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nicht Fantasie, sondern Präzision ist gefragt bei der Herstellung vom Fondue Gaclan. Das ist unser Thema heute im Espresso. Am Montag hat nämlich die DRS1-Hörerin Margrit Boa den Konsumfahnder losgeschickt mit der Aufgabe, herauszufinden, wie man dann die Gaclan herstellt. Der Espresso-Konsumfahnder ist auf Embrach, Kanton Zürich, ein Ort mit einer langen Keramiktradition. Zu Embrach macht man schon seit Generationen Plättli, Töpfe und eben auch Gaclan. Die meisten Gaclan in der Schweiz die kommen aus der Töpferei Landert, einem Betrieb mit gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Crispin Zimmermann ist mit dem Geschäftsführer Hans-Peter Landert durch die Fabrik gelaufen.
Herr Landert, wir stehen am Anfang vom Fondue Gaclan. Wir sind im Keller unten von Ihrer Fabrik. Es hat einen Tonmischer nebendran, einen Herr, der gerade Wasser dazu gibt. Das sieht also aus wirklich wie in einer Töpferei, wie man sich das vorstellt. Die Wände sind überall mit ein bisschen Tonspuren angelast und auch der Boden. Eine dreckige, fast ein bisschen Arbeit, aber so muss es zu und her gehen, bis es so ein Gaclan gibt. Was kommt jetzt gerade in den Mischer rein?
In den Mischer ist jetzt gerade, sind jetzt gerade sämtliche Bestandteile zusammengeführt worden und jetzt muss man ihn noch auf die richtige Feuchte bringen. Das heisst, was jetzt so gesehen runtertropfen, das ist Wasser, wo langsam zugegeben wird.
Ist Ton die einzige Möglichkeit, für ein Gaclan zu haben? Oder was gibt es da alles?
Gaclan aus Ton sind in der deutschen Schweiz die beliebtesten Gaclan. Es gibt aber auch Gaclan aus Guss, es gibt Gaclan aus Aluminium, es gibt Gaclan aus Stahl. Zum Beispiel die Welschen bevorzugen Gaclan aus Guss.
Wir laufen hier ein Stückchen durch Ihren Keller durch. Es geht noch tiefer im Boden rein. Und da hinten sehen wir aufbeigelt Stückchen von Ton. Sind das jetzt Portionen, die es nachher aus diesen kleinen Rugel gibt es nachher diesen Gaclans?
Ja, also so ein Rugel wird dann an der Rollermaschine nochmal in 5 Portionen verteilt. Und so ein Schnitz ist dann etwa 2 Kilo. Das heisst, der Rugel, der da liegt, ist etwa 10 Kilo schwer.
Also aus einem 2 Kilo Rugel gibt es nachher ein Gaclan. Das wird genau irgendwie geformt, das passiert aber ja ein bisschen höher oben bei Ihnen. Da gehen wir jetzt auf den Rugel schauen. Wir kommen jetzt zu einer Maschine, die ein bisschen aussieht, als wäre da ein Nachthafen aufgehängt. Was ist das genau?
Das, was ich hier als Nachthafen bezeichne, das ist ein Metallwerkzeug, das dann nachher in der Gipsform hinein den Ton verquetscht und ausformt.
Jetzt sehen wir hier, da läuft das runter.
Und jetzt, wenn wir die beiden Teile jetzt, die Gipsform und das Metallwerkzeug ineinander einstellt, dann hat es einen Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum wird der Ton jetzt aufgepresst.
Und jetzt haben wir eigentlich eine normale Schüssel, die rauskommt. Das ist noch nicht ein Gaclan, genau, oder? Das ist jetzt einfach mal eine normale Schüssel.
Ja, richtig. Jetzt sehen Sie hier, der Ansatz vom Stiel ist schon gekennzeichnet. Da setzen wir nachher dann den Stiel an. Aber den muss man zuerst auch produzieren. Können wir jetzt vielleicht schnell mal schauen, wie das geht.
Seit wann machen Sie die Gaclan auf diese Art?
Also die ersten Gaclan sind von uns im 1956 auf den Markt gekommen. Das war zu einer Zeit, wo das Fondue eigentlich in der deutschen Schweiz noch nicht wahnsinnig bekannt war. In der welschen Schweiz war das ja schon lange ein bekanntes Gericht gewesen. Und dann nachher hat die Käseunion plötzlich gemerkt, dass Fondue eigentlich ein guter Absatzmarkt ist, für zum zusätzlichen Käse verkaufen. Hat angefangen massiv Werbung zu machen. Und wir konnten uns quasi als Trittbrettfahrer anhängen und haben so dann die Produktion laufen können ausbauen.
Und heute machen Sie gut und gerne 100'000 Gaclan pro Jahr.
Das ist richtig, ja.
Wir sind hier bei der Stiel. Da ist es wieder das Prinzip von einer Form, die ausgegossen wird. Da sieht es aus, wie wenn es da Schocke drin hat. Ja. Aber da werden nicht irgendwie Hasen oder so gemacht, sondern Gaclan-Stiel. Wie funktioniert richtig das?
Aber das mit dem Schocke-Hasen, das ist klar kein schlechter Vergleich. Die Technologie ist ähnlich wie bei der Schocke-Hase. Also es wird flüssiger Ton in die Formen eingeleert. An der Gipswandung setzt sich eine harte Schicht fest und nach einer Weile kann man die Gipsform ausleeren und der flüssige Teil läuft raus. Der harte Teil bleibt am Gips und so hat man am Schluss noch einen hohlen Körper.
Jetzt haben wir eine Pfanne, die noch keinen Stiel hat. Ein Stiel ebenfalls in der Farbe, so recht dunkelbraun. Die zwei müssen jetzt noch zusammengeführt werden. Die Hochzeit kann man da fast sagen. Das passiert da hinten an dem Arbeitsplatz. Was machen die Leute genau?
Was Sie hier sehen, das ist so die Kardinalsaufgabe der Gaglon-Produktion. Die beiden Teile zusammensetzen. Das ist ganz wichtig, dass das sehr sorgfältig gemacht wird.
Aber es ist nichts geschraubt und nichts irgendwie armiert, sondern das ist auch wieder so eine Toncreme, die Sie zwischen ihnen streichen.
Das ist ein sogenannter Garnierschlicker. Das ist auch Ton, der ein bisschen speziell zusammengesetzt ist, den wir brauchen, um die beiden Teile zu verbinden. Und am Schluss ist der Stiel so dran, dass er das Gewicht vom vollen Gaglon nachher mag tragen.
Wie viele Mal haben Sie schon ein Gaglon zurückgeschickt bekommen, wo der Stiel abgefallen ist? Das ist immer der Albtraum. Hoffentlich hebt das Gaglon, wenn man es vom Herrn
nimmt. Nein, da kann man ganz albtraumfrei Fondue machen. Unsere Gaglon werden alle vor dem Einpacken einer Belastungsprobe unterzogen, um eben sicherzustellen, dass kein Gaglon rausgeht, wo die Verbindung nicht optimal ist.
Griff und Gaglon haben jetzt eine leicht andere Farbe. Das ändert sich jetzt gerade nochmal, weil jetzt wird es vorgebrannt.
Genau, das ist der nächste Schritt. Jetzt werden Gaglon trocknen. Und nach dem Trocknen werden sie am ersten Brand unterzogen.
Das passiert wieder ein paar Schritte weiter in Ihrer Fabrik. Beim Durchlaufen sind wir jetzt bei so einem Gestell noch stehen geblieben, wo Sie ganz verschiedene Fondue-Gaglon-Modelle ineinander gebiegen haben. Gibt es ein Urmodell, wo Sie sagen, das Modell, mit dem hat man angefangen? Und wie hat sich die Form ein bisschen entwickelt?
Ja, also das Urmodell, wenn man so will, ist vielleicht das hier. Das Fondue Gaglon, das oben einen dicken Wulst hat.
Also einen Rand, der raussteht.
Das ist das Modell, das man im 1956 angefangen hat. Also wir haben in dem Laufe der Geschichte ein paar Mal versucht, zum Beispiel auf den Stiel zu verzichten, weil der relativ aufwendig ist zum Herstellen und weil das am Schluss dann etwas kostet. Wir haben sehr funktionale Fondue-Pfannen gemacht, die einen Griffrand hatten zum Beispiel, aber das hat nicht funktioniert. Also das Gaglon braucht offensichtlich für den Konsumenten einen Stiel und muss mehr oder weniger so aussehen. Da kann man schon noch ein bisschen variieren, aber es ist ein schmaler Weg, wo man da kann Veränderungen realisieren kann.
Als nächstes kommt das Fondue Gaglon eine Farbe über.
Also wir den Gaglon spritzen mit dem Spritzroboter hier. Was man da drauf spritzt, ist eigentlich nichts anderes als gemahlenes Glas, das versetzt ist mit Pigment.
Jetzt ist Gaglon nicht mehr cremebraun, sondern ein bisschen blau. Es ist aber noch ganz matt. Wie kommt das jetzt in glänzige Farbe über?
Der nächste Schritt ist, dass man das Gaglon wieder in den Ofen stellt und ein zweites Mal brennt. Und bei diesem Brand geht es dann darum, dass die einzelnen Glaskörner, die wir jetzt so aufgespritzt haben, sich nachher miteinander verschmelzen und eine komplette Glasschicht bilden.
Dann würden wir noch zum Brennofen laufen. Wie lange hat so ein Gaglon, bis es brennt ist?
Also unser Brennzyklus ist kalt-heiß, etwa 8 Stunden. Es wird auf 1045 Grad erhitzt und nachher gibt es eine kleine Haltezeit bei diesen 1045 Grad und dann wird die Temperatur wieder abgesenkt.
Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man ein Gaglon auf dem Röschel hat, dass es nicht kaputt geht. Aber was liegt das?
Ja, das ist richtig. Das ist ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit und der Grund, warum es nicht 50 Anbieter gibt. Man muss wissen, was man für Ton muss suchen muss, um eben die Spannungen, die entstehen, wenn man ein Gaglon aufheizt, so gering wie möglich zu halten.
Also das heisst, es ist ein Betriebsgeheimnis, was Sie da haben?
Ja, ein Stück weit ist das so, ja.
Jetzt ist das Gaglon fertig?
Jetzt gibt es da noch ein Dekor, das man aufzieht.
Das passiert nochmal einen Stock höher oben, da gehen wir jetzt hinauf. Jetzt sind wir mit dem Industrielift hochgefahren, im ersten Stock von Ihrer Fabrik. Und jetzt sind wir auf Holzböden, die knarren, in einem ganz kleinen Atelier rein, wo eine Frau sitzt, die auch Radio hört, nebendran arbeiten. Ganz gemütlich, ganz viele Pfändchen sind rundherum und sie tut jetzt was machen?
Sie tut jetzt eben die Bildchen, die ich vorhin erwähnt habe, aufziehen. Das heisst, die keramischen Farben werden auf Trägerfolie gedruckt. Wenn Sie jetzt hier schauen.
Auf dieser Folie ist jetzt gerade, was ist das, der Bundesbrief, der draufsteht?
Richtig, jawohl, genau. Da.
Also da wird jetzt also mit dem Bundesbrief geschaffen. Das ist eine hochoffizielle Abteilung.
Ja, das machen wir zusammen mit einem Induktionsherdhersteller. Wenn Sie gut schauen, sehen Sie, dass es auf dem Boden auch so eine Art ein Abziehbild hat. Das ist eine induktionstaugliche Folie, die es erlaubt, das Kacklo auch auf der Induktionsherd zu tun.
Also haben Sie total viele Aufträge eben von den verschiedensten Herstellern, die sagen, mach doch mir mal das Kacklo oder ich stelle mir vor, ich will so ein Kacklo. Ja. Das Kacklo ist eigentlich ein Artikel, der im Wandel ist, kann man sagen.
Ja, das ist ganz sicher so. Und immer mehr. Also eben früher eher konstanter, heute dreht sich es immer schneller, ja.
Was denken Sie, wo liegt denn die Zukunft von Fondue Kacklo? Was kann man noch machen? Was kann es noch geben?
Ja, das frage ich mich selber über die. Also was können wir noch Neues machen? Wir schaffen es immer wieder, ein Sujet zu finden, wo zum Thema Fondue passt, aber doch wieder ein bisschen anders daherkommt und die Leute irgendwie wieder fasziniert und dazu verleitet, das Kacklo zu posten.
Wie werden Fondue Kacklo gemacht? Der Geschäftsführer von der Landert Keramik ist das gewesen, der Hans-Peter Landert, im Konsumfahnder vom Crispin Zimmermann. Ja, und wenn wir schon beim Thema Fondue sind, dann ziehen wir das noch weiter. Wie pflegt man zum Beispiel so ein Kacklo am besten? Und vor allem, was ist best, wo reinkommt? Espresso mit dem Thema Fondue im Konsumfahnder haben wir gerade gehört, wie die Kacklo gemacht werden. Und jetzt reden wir dann unter anderem auch über das Fondue machen. Bei mir im Studio ist eine, die es weiss. Es ist Denise Ernst, Wirtin vom Freiburger Fondue Stübli zu Zürich. Frau Ernst, Sie kochen seit 33 Jahren jeden Abend Fondue. Ist Ihnen das noch nie zu viel geworden?
Nein, überhaupt nicht. Ich liebe das Fondue nach wie vor und esse eigentlich so alle Woche eins Fondue selber.
Eins pro Woche, auch im Sommer?
Vielleicht nicht, dann vielleicht eins im Monat. Aber dann sehr gerne im Garten. Und das finde ich so wirklich toll.
Jetzt haben wir also unsere Spezialistin da im Studio. Wenn Sie daheim jetzt Fragen haben zum Thema Fondue, dann können Sie anrufen auf 0848 440 222. Wir beantworten die Fragen direkt in der Sendung. Beantworten. Die Nummer ist 0848 440 222. Frau Ernst, bis es soweit ist und die ersten Hörer anrufen, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach das Gacklon fürs Fondue? Könnte man da nicht einfach irgendetwas ausnehmen?
Nein, ich denke, es ist schon wichtig, dass man gutes Gacklon nimmt. Jetzt wir, die es sehr häufig brauchen, nehmen ein emaillierte Guss-Gacklon. Die sind sehr stabil und man kann sehr gut auf dem Feuer kochen, weil wir ja mit Gas kochen. Und wichtig ist schon, dass man das Gacklon nimmt, weil die haben ein bisschen dickeren Boden. Und durch das, wenn man es dann aufs Röschel tut, tut es auch nicht gerade anbrennen, sondern es gibt dann so eine schöne, feine Kruste am Schluss. Aber die sollte ja braun sein und nicht schwarz, weil sonst ist sie dann bitter und dann kann man sie nicht mehr essen.
Ist das besonders wichtig auch bei Leuten, die eben vielleicht nicht so gewöhnt sind zum Fondue essen? Sie stellen es an im Restaurant, dass das Zeug nicht anbrennt und man nicht immer muss schauen muss, ob die Flamme gut ist?
Ja. Also ich bin jetzt eine, die immer ein bisschen schaut, dass die Flamme auch nicht zu hoch ist. Am Anfang darf sie ein bisschen hoch sein und dann sollte man sie ein bisschen runtertun, weil es ist wirklich schade, wenn es dann verbrennt.
Warum heisst eigentlich das Gacklon Gacklon? Woher kommt der Name?
Also es kommt aus dem Französischen und ich habe mich ein bisschen informiert. Es ist ein Gacklon ist keine Pfanne, es ist ein Gacklon und das Merkmal ist, dass es ein bisschen dickeren Boden hat, eben, dass die Wärme auch schön leitet. Und die Form natürlich.
Sie haben in dieser Fondue-Stube Dutzende von Gacklon, dass wenn ein Haufen Gäste kommen, dass sie ausgerüstet sind. Wie pflegen Sie die? Nicht Gäste, sondern Gacklon.
Also, wir haben sehr viel Gacklon, aber wir brauchen die im Laufe des Abends natürlich immer wieder. Also, wenn es zurückkommt, tun wir es einmal mit einem Schabber das Gröbste rausnehmen und dann tun wir warm Wasser rein und lassen die vielleicht eine halbe Stunde so einweichen. Und nachher nehmen wir nochmal einen Gummischabber und nehmen das, was weich ist, kann man dann so schön rausschaben und dann tun wir ganz normal mit Wim und einem Schür, so einem
Rauchenlumpe
tun wir das rausputzen, bis alles schön glatt ist und dann ist das schon wieder einsatzbereit.
Und für die faulen Leute daheim, die Abwaschmaschine, empfehlen Sie das?
Nein, Nein, gar nicht, weil das geht, das löst sich nie in der Maschine. Also das ist Handarbeit. Und das ist das Gleiche für Gabeln, das ist genau das Gleiche. Man muss da wirklich das Bürsteli nehmen und das abschaben und Teller auch. Und nachher kann man sie schon in die Waschmaschine tun, aber der Käse, der klebt einfach.
Und wenn möglich, gerade nach dem Fondue-Essen machen, oder? Dass es nicht zu fest schmeckt, ja. Noch nach kaltem Käse.
Genau. Dann die ganze Zeit. Und wenn es eintrocknet, ist es dann schwieriger, um es wegmachen.
Reden wir noch über das Röschon. Da gibt es ja eben Däring mit Brennsprit oder mit Paste. Es gibt auch Däring, die elektronisch funktionieren. Was halten Sie von dieser Variante?
Also das Elektrische habe ich noch gar nicht ausprobiert, muss ich sagen. Und ich kann mir es auch nicht gut vorstellen. Höchstens für ein Bürowäscherin, wo eine ganz milde Wärme braucht, kann ich mir das vorstellen, weil das tut man ja auch auf ganz ein kleines Feuerchen oder sogar nur auf einer Röschokerze. Aber eigentlich finde ich, Pastenbrenner ist heutzutage sicher das Sicherste und das Gute. Mit dem Sprit ist halt einfach immer die Explosionsgefahr da.
Eben, das ist es ja, oder? Man hört immer wieder von Unfällen mit Röschon. Ist es bei Ihnen im Stübli auch schon brenzlig geworden?
Ist es auch schon. Wir haben früher einen Sprit gehabt und wir haben auch mal eine Skizze, dass halt die Spritkocherli-Nuten nicht ganz fix ist oder dass die aufgelöst wird von der Hitze. Und es hat also auch schon das Gackeln gebrannt. Und dann haben wir aber Decken, wo wir gerade drüber tun, und das ist ja alles kein Problem.
Und wie reagieren da Gäste? Sind jetzt das eher Leute, also Touristen gewesen, die vielleicht auch nicht so
gescheit haben? Nein, nicht einmal. Das haben sie nichts dafür können. Das hat einfach gerunnen und das hat dann natürlich Feuer gefangen. Aber da sind wir wirklich sehr, das ist gar ganz ruhig. Also das ist kein Problem. Aber wir haben jetzt auch umgestellt auf Pastenbrenner. Und das brennt wohl auch, wenn man natürlich zu viel rein tut oder wenn es überläuft, aber es kann nicht explodieren. Und das ist schon mal sehr wichtig.
Jetzt wechseln wir noch zum Käse. Das ist ja auch ganz wichtig, das, was im Gacelon innen ist. In der Schweiz wird ja je nach Region auch ein eigenes Fondue, eine eigene Mischung zusammengestellt. Welches ist das Urfondue, kann man das sagen?
Das Urfondue, ich denke es nicht. Also das ist eigentlich jeder Vollfett, also Hartkäse, ist ja geeignet dazu. Und ich denke, ob es jetzt die Friburger oder die Walliser oder Neuchâteller gewesen sind, die das erfunden haben, ich glaube, das sind einfach, auf der Alp ist das kreiert worden, weil sie halt einfach dort keine Möglichkeiten gehabt haben, etwas anderes zu essen, haben sie einfach den Käse geschmolzen. Und so ist dann haben sie damit mit Brot das einfach aufdunken und so ist das Fondue ist das so entstanden.
Also da kann man nicht sagen, die Mischung ist
Nein.
das Original-Fondue,
das
gibt es gar nicht.
Nein, das gibt es gar nicht.
Was ist denn Ihr Rezept, dass das Fondue die richtige Dicke überkommt? Das ist ja auch immer das Problem, oder?
Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil Sie können es ja steuern. Wenn Sie jetzt eine Portion nehmen, dann tut man einen halben Dezi Wein und 2 cl Kirsch rein. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das ist jetzt immer noch ein bisschen zu dick, wenn Sie das alles schön verrührt haben, dann können Sie ganz wenig Wasser rein tun, bis Sie das Gefühl haben, so, jetzt ist es für mich gut. Und ich finde, das Fondue muss so dick sein, dass wirklich Käse am Mocken bleibt und nicht, dass es einfach so runterrönt wieder wie eine Suppe. Mhm. Sondern es sollte wirklich schön am Brot heben und man sollte das Brot nicht mehr sehen können.
Dass man auch etwas hat dann dran, oder? Apropos genau. Brot, man kann es auch mit Herdöpfeln machen.
Ja, wir servieren auch Herdöpfeli dazu, kleine, schöne Herdöpfeli und das ist sehr fein und es ist vor allem leicht. Es ist leichter verdaulich, als wenn Sie Brot nehmen.
Gibt es irgendein Geheimrezept, das nicht so geheim ist, dass Sie es nicht sagen könnten, wo Sie sagen, das ist die super Mischung für Sie persönlich auch?
Also ich als Freiburgerin und mit dem Freiburger Fondue-Stübli finde natürlich das Bürowäscherin sehr fein und das Moitié-Moitié, was bei uns eigentlich am meisten gebraucht wird.
Dann wollen wir mal hören, was unsere Hörer sagen. Jetzt muss ich da meinem Kollegen Crispin Zimmermann noch kurz sagen, dass er mir den Hörer auf sogenannte Hold muss legen. Sonst geht da einer gar nicht. Danke vielmals, Crispin. Und am Telefon habe ich jetzt Herr oder Frau Balmer.
Balmer.
Der Herr Balmer. Grüezi, Herr Balmer.
Grüezi.
Wenn man eine Kuhmilchallergie hat und kein Kuhkäsefondue kann essen, gibt es die Variante, dass es Schafs- oder Geisskäse kann sein? Wenn ja, was müsste man bei einer solchen Fondue-Mischung beachten? Und vielleicht, wo sind die erhältlich? Kennen Sie sich da aus?
Nein, also da, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mit Schafskäse noch nie ein Fondue gemacht, aber ich würde jetzt das in Ihrem Fall einfach mal probieren. Ich würde, wenn Sie dürfen Schafs und Ziegen essen, würde ich mal von jedem 100 Gramm nehmen und raspeln und das ansetzen, wie Sie sonst ein Fondue machen, mit ein bisschen Wein, ein bisschen Kirsch, ein bisschen Stärke drin, ein bisschen Knoblauch. Und Pfeffer und Muskatnuss.
Haben Sie es denn schon mal ausprobiert, Herr Walmer?
Mit Schafskäse mal eine fertige Mischung ist sehr gut gewesen, aber mit Geisskäse noch nie.
Ich würde es jetzt noch spannend finden, wenn Sie die zwei mal würden mischen.
Mhm. Das ist doch gerade ein Menütipp fürs Wochenende. Probieren Sie es mal aus, Herr Walmer.
Machen wir.
Also, schönen Tag, auf Wiederhören. Das ist jetzt natürlich ganz speziell, oder jemand, der eine Allergie hat auf Kuhmilch. Ja. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das ganze Fondue machen, das ist mir zu aufwendig und dann muss ich nur mal Zähne kaufen und eine Flasche Weisswein aufmachen, weil ich ja gar nicht Weisswein trinken sonst. Ich kaufe ein Fertigfondue. Was sagt jetzt die Fachfrau dazu, zu diesen abgepackten Fondue?
Ja, da bin ich natürlich nicht so begeistert. Das ist klar. Das mag richtig sein, wenn jemand ganz schnell etwas möchte essen und sagt, ja gut, das kann ich nur gerade wärmen und alles ist drin, ich muss nichts kaufen. Aber ich finde, wenn man ein bisschen Freude hat am Kochen, dann soll man doch wenigstens ein Pack, es gibt ja abpackte Käsemischungen, aber wenigstens, dass man selber ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Gewürz und auch die Stärke selber rein tut. Und dann kann man ein bisschen variieren mit Kirsch oder vielleicht hat einer lieber ein bisschen einen Äpfelschnaps drin. Und wie, also ich finde, das ist doch eigentlich schöner beim Kochen, dass man selber ein bisschen etwas macht.
Noch so zum Abrunden von dieser Fondue-Geschichte, von dem Fondue-Espresso. Was trinkt man dazu oder was trinkt Dennis Ernst zum Fondue?
Also ich trinke sehr gerne. Ich bin nicht so ein Weisswein-Trinker. Das ganz Klassische ist natürlich Weisswein und Kirsch oder ein Tee und ein Kirsch. Was aber auch immer mehr Leute bei uns auch verlangen, ist Rotwein. Und ich finde eigentlich ein Glas gutes Rotwein zu einem Fondue ist ebenso gut. Wir haben so wunderbare Schweizer wie ein Nymagne Rouge, der sehr gut passt. Oder ein Meienfelder, wo auch ein bisschen Säure haben und wirklich sehr schön zu einem Käsefondue passen.
Ich glaube, es ist gesetzt, was es am Wochenende gibt. Nicht nur beim Herrn Balmer mit dem Geisskäse und Schafskäsefondue, sondern sehr wahrscheinlich bei Haufen anderen Schweizer Haushalten. Danke vielmals, dass Sie im Studio gewesen sind, Dennis Ernst.
Danke.
Das war das Espresso zum Thema Fondue mit der Wirtin Dennis Ernst vom Freiburger Fondue Stüblitz Zürich.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.